Wir erleben immer wieder neu die Gegenwart Gottes unter uns, und zwar auf aktuelle Weise. Ganz besonders erleben wir, dass Gott lebendig ist, wenn wir miteinander uns versammeln zu unseren Gebetstreffen. Zum Beispiel am ersten Donnerstag im Monat zum Abend oder am meistens letzten Freitag morgens. Und wir erleben dabei, dass Gott uns nicht nur die Anliegen, die wir vor ihn bringen und ihm überlassen, abnimmt. Wir erleben auch immer wieder, dass Gott uns etwas zurückgibt. Bestimmte Erkenntnisse oder bestimmte Eindrücke oder bestimmte Bibelverse oder auch Liedstrophen oder etwas anderes. Und so haben wir uns am Freitag vor 9 Tagen zum Gebetsmorgen getroffen und eine ganze Menge von der gegenwärtigen Zeit Gott abgegeben, Themen, die uns alle beschäftigen, die uns zu schaffen machen. Und wir waren uns dessen bewusst, dass Gott uns etwas auch geben wird, etwas sagen wird. Und es kam auch wirklich dazu, dass wir einen Eindruck hatten nach dem Gebet und untereinander ausgetauscht haben. 2 Eindrücke. Der erste Eindruck war dieses Lied, mit dem ich die letzte Predigt gestartet habe. Großer Gott, wir loben dich, haben wir zum Anfang des Gottesdienstes gesungen. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und dieser Spruch war nach diesem Gebet am Freitag für uns so wirksam und so eine wohlwirkende Erfahrung, dass wir gesagt haben, da muss was dran sein. Das hat uns gut getan. Und so möchte ich gerne euch als Einstieg für die letzte Predigt und für diese Predigt das einfach weitergeben, damit auch ihr gestärkt und ermutigt werdet von diesem Lied, das sehr alt ist, 260 Jahre alt, aber von dem Ursprung, wie das schon in Anfängen bearbeitet wurde, ist es seit dem 4. Jahrhundert unterwegs und wurde immer wieder neu vertont. Und da ist dieser Spruch, diese Gewissheit, Gott ist da. Egal, was in der Geschichte der Menschheit geschieht, egal, was in meinem Leben entsteht und wie mich mein Leben manchmal auch mitreißt und ich nicht so zurechtkomme, es gibt eine Konstante im Leben und das ist unser Gott. Und dieses Lied, großer Gott, wir loben dich, ist vielen Menschen zum Segen geworden. Aber wir dürfen als Gemeinde in diesem Jahr noch mehr Segensthematik für uns bewegen. Das hat Elisabeth schon angedeutet. Und zwar, wir haben zu Silvester so ein Bibelspruchkärtchen gezogen für unsere Gemeinde als Leitwort für dieses neue Jahr. Und da heißt es, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das kann jetzt an der Wand gezeigt werden noch einmal. Ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham vor etwa 5000 Jahren. So alt ist dieser Segen schon. Abraham war damals 75 Jahre alt, verheiratet mit Sarah und wohnhaft mit seiner Sippschaft im Ort Haran. Das liegt heute in Südtürkei. Ein Segen also aus noch früheren Zeiten, neben dem Lied, das uns an diesem Sonntag, an diesem Freitag so wichtig geworden ist und ich euch jetzt und am letzten Sonntag weitergegeben habe, ein sehr alter Segen aus noch früheren Zeiten. Und wir dürfen das als Zuspruch für uns in diesem Jahr annehmen und persönlich und gemeinsam in unseren Gedanken, aber auch in dem, was wir miteinander besprechen, was wir miteinander umbeten, was wir miteinander vielleicht auch starten möchten oder auch vertiefen möchten, einfach unter uns wirken lassen. Und bevor ich heute in den zweiten Teil der Predigt übergehe, möchte ich gerne euch nochmal zeigen, was wir letztes Mal in dem ersten Teil der Predigt gehört haben. Es ging um Abraham und um seine Aufbruchgeschichte aufgrund seines Vertrauens auf Gott. Und da ging es darum, dass er weggehen muss. Und damit beginnt der Segen Gottes für ihn. Also weggehen und gesegnet sein, in dem Fall hängt das zusammen. Klingt aber auch oft absurd. Und dann ist es kein perfekter Mensch, der da unterwegs ist. Er muss erstmal geprägt werden. Er muss erstmal erleben, dass Gott an ihm wirkt, dass Gott an seinem Herzen, an seiner Seele schleift. Und es kommen immer wieder auch Fehler zustande. Aber diese Fehler halten nicht ab, dass Gott Abraham trotzdem segnet. Und dann war der dritte Punkt, der Segen hat zwei Ausrichtungen. Und das ist auch zugleich der Punkt, mit dem ich heute weiterfahren möchte. Der Segen Gottes hat zwei Ausrichtungen. Unser Gott ist grundsätzlich, so wie uns die Bibel beschreibt, ein segnender Gott. Deswegen dieser Pfeil von oben auf uns zu, auf dich, auf mich, auf uns. Ich will dich, ich will euch segnen. Von Gott aus kommt Segen. Gott segnet die Schöpfung. Ganz am Anfang der biblischen Beschreibungen, wo er die Welt geschaffen hat, er segnete die ganze Schöpfung und auch die Menschen explizit. Gott segnet die Menschheit nach der Flutkatastrophe, wo es schien, gar nichts mehr wird gehen. Es ist vorbei. Und Gott erhält das Leben und auch die ganzen Strukturen und gibt ihm eine neue Perspektive und segnet die Menschheit aufs Neue. Gott segnet verschiedene Menschen in den biblischen Geschichten, einzeln und als Gruppen. Ihr kennt Jakob, ihr kennt Jabez. Das sind so Personen, die eklatant was mit dem Segen zu tun haben. Gott segnet das Volk Israel. Und auch Jesus unterwegs ist, er segnet. Er segnet Menschen, die er bei den Seligpreisungen aufzählt. Glückselig sind die, die Friedensstifter sind und so weiter. Glückseligkeitsspruch ist auch etwas, was Segen einschließt. Und Jesus segnet die Kinder. Ganz persönlich nimmt sie auf den Arm und segnet sie. Und Jesus segnet auch die Jünger, die zurückbleiben, während er zum Himmel auffährt. Sie stehen in einer Krise und nicht wissen, wie es weitergeht ohne ihren Herrn. Und er segnet sie und meint damit deutlich, ihnen mitzuteilen, dass sie wissen dürfen, er bleibt bei ihnen. Es geht mit ihnen weiter. Die Perspektive brät nicht ab. Man bekommt also den Segen von Gott. Man kann den nicht von sich aus irgendwie haben oder sich erarbeiten oder irgendwie nehmen. Man bekommt ihn von Gott und Gott ist der Gebende, der Segnende. Ich will dich segnen, heißt es in unserem Spruch, damals zu Abraham und in diesem Jahr für uns. Und dieser Segen ist grundsätzlich von Gott aus so gedacht, dass es nicht zu unserem Privateigentum wird, dass wir das für uns einfach sozusagen reservieren und konservieren und damit leben und hantieren und florieren und wachsen und gedeihen und es ist schön und gut. Es ist ein Segen, eine Gabe, die weitergegeben werden möchte. In all den Facetten, die möglich sind. Gott ist ein Gott von allen Menschen. Und was er mir und dir gibt, das gilt auch anderen Menschen. Und so weitet sich dieser Segen im Alten Testament sehr stark im Familienkreis. Es war ganz wichtig, dass man sich gegenseitig gesegnet hat, dass die Nachkommen, die segnenden Hände von ihren Vätern über sich aufgelegt bekommen. Die Könige wurden gesegnet, die Priester wurden gesegnet. Es war wichtig, einfach den Segen Gottes als die Gabe Gottes weiterzugeben. Und neutestamentlich gedacht, ich verkürze das Ganze jetzt, neutestamentlich gedacht heißt es, geht in alle Welt, ihr meine Jünger. Ich sende euch zu allen Völkern, damit ihr die Botschaft von Gott, die gute Botschaft, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten und neues Leben zu schenken. Ich sende euch zu allen Völkern, zu allen Menschen. Geht und verkündigt das mit Wort und mit Tat. Und das machen sie. Und genau das war auch die Absicht Gottes, wo er sich Abraham ausgesucht hat, um mit ihm, mit seinem Segen am Ende die ganze Menschheit zu segnen. Das ist ein sehr großer Bogen. Ich segne dich, sagt Gott, ich will dich segnen und du Und da kann man sich selbst darunter stellen. Du, ich und wir soll ein Segen sein für andere Menschen, mit denen wir das Leben teilen. Deswegen verschiedene Pfeile in verschiedene Richtungen, in verschiedenen Größen, weil es um den Alltag geht. Dem einen kann man mit einem guten Wort zum Segen werden, dem anderen mit einer Tat, dem dritten mit einem Lebenszeugnis und wie auch immer. Und eigentlich ist es so, dass Gott auch mit unserer Gemeinde genau so vorgeht. Er möchte, dass auch jede Gemeinschaft der Menschen, die mit ihm verbunden lebt, diesen Segen nicht nur für sich konserviert und für sich auf allen Ebenen nutzt und es geht ihnen gut, sondern dass gerade dieser Segen aus den Gemeinschaften sozusagen hinausgetragen wird zu den Menschen in der Umgebung, in Wort und in Tat und in Lebenszeugnis. Aber der Weg Gottes zu einem Segen geben und Segen vermehren hat immer eine Vorgeschichte. Abraham, wie gesagt, war nicht auf einmal so plötzlich gesegnet. Es ist eine Entwicklung, es ist ein Weg. Und genau, gerade bei ihm machst du das sehr deutlich bemerkbar, wie Gott auch mit vielen anderen Menschen vorgeht. Das Gesegnetsein, die Erfahrung des Segens hat immer in meinem Leben die Vorgeschichte und auch danach die Nachgeschichte. Und das möchte ich gerne mit euch heute ein Stückchen betrachten, noch an dem Exempel von Abraham. Manchmal denken wir, so wie ich jetzt bin, so ist gut oder so ist schlecht. Ich bin gesegnet oder wenig gesegnet. Und je nachdem, wie man sich fühlt, dann fängt man einfach an, von dem Status jetzt Gott zu loben oder zu beklagen oder entsprechend unser Leben zu gestalten. Von dem, was ich jetzt fühle, was ich jetzt sehe. Aber es hilft uns sehr gut, einfach das Jetzige immer wieder auch in dem großen Bogen zu schauen. Wo kommen wir her und wo wollen wir dann hin? Wo tendiert mein Leben hin? Wo will Gott mich hinführen? Und bei Abraham kann man das so gut erkennen. Abrahams Story steht für sehr schwere Schicksalsentwicklungen. Wir besingen Abraham und feiern ihn regelrecht als einen Helden. Helden des Glaubens und den Helden der Verheißung, die aufgegangen ist. Aber sein Leben ist eine Story von einem schweren Schicksal. Aber gerade daran tut Gott ein Wunder. Gott wendet das schwere Schicksal hin zu einer Perspektive, die eben zum Segen wird und den Segen transportiert. Schauen wir uns mal bitte kurz an. Den Text vor unserem Segensspruch. Den Segensspruch selbst habe ich im Kontext vom letzten Mal schon vorgelesen und heute lese ich ein paar Verse davor. Da werden die Menschen aufgezählt, die nach Babelturm ihr Leben dort in dieser Region weitergestalten mussten. Von Sem bis Abraham wird aufgezählt. Und da ist ein Name Terach mitunter dabei. Terach war 70 Jahre alt, als er Abraham, Nahor und Haran zeugte. Also Terach war der Vater von Abraham. Und dieses ist das Verzeichnis von Terachs Nachkommen. Terachs Söhne waren Abraham, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots. Er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur im Land der Chaldäer. Abraham heiratete Sarai und Nahor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Hiskas. Sarai war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Terach verließ die Stadt Ur, die von den Chaldäern bewohnt wurde. Gemeinsam mit seinem Sohn Abraham, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai wollte er in das Land Kanaan auswandern. Sie kamen nach Haran und schlugen dort ihre Zelte auf. Dort starb Terach im Alter von 205 Jahren. Das ist die Vorgeschichte von der Segnung Abrahams. Es ist ein langer Weg von Ur, rechts unten, rot, in Babylonien. Da wohnte diese Sippschaft von Terach lange Zeit. Das können wir heute nicht nachvollziehen, was das im Einzelnen bedeutet, an Strukturen, an denen wir sie dort alles gegründet haben, welche Bedeutung sie da, welche Rolle sie spielten. Auf jeden Fall unter bestimmten Umständen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, beschloss Terach, der Vater von Abraham, dort wegzuziehen und nicht nach Haran, sondern nach Kanaan, wovon Gott später zu Abraham spricht. Terach hatte schon Vision, aufzubrechen aus diesem Land, in dem er zu Hause war und seine ganze Sippschaft. Und er geht mit Euphrat hoch nach Kanaan. Das war wahrscheinlich ein Handelsweg um die Wüste herum. Durch die Wüste nach links traut man sich sicherlich nicht. Man geht nach oben mit den Handelsstraßen auf Euphrat. Das ist fruchtbares Land. Das sind viele große Städte, die florieren, die von Wohlstand gefüllt sind. Und Terach geht an allen Ehen vorbei mit diesen ein paar Leuten aus seiner Familie, aus seinem Umfeld und erreicht Haran. Er war noch nicht so ganz alt, aber er macht sie dort sesshaft. Eine Zwischenstation für Abraham, aber für Terach, für seinen Vater, wird es die Endstation. Dort wird er sterben mit 205 Jahren. Abraham seinerseits bekommt just hier die Begegnung mit Gott, wo Gott zu ihm spricht und sagt: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ist schon der Vater im Spiel, da ist schon Vater längst unterwegs. Er stirbt jetzt, dass ich dir zeigen werde. Und ihr merkt, welchen Einklang das auch zu unseren Biografien hat. Unsere Vorfahren, die hatten ihre Situation, die hatten ihre Leben, die hatten ihre Geschichten, ihre Entwicklungen, ihre Sesshaftigkeit, ihre Experimente. Eines ist aufgegangen, das andere ist nicht aufgegangen. Die brachen hier und da auf, entweder mental oder auch wirklich verließen sie auch ihre Städte, wo sie wohnten. Und irgendwo sind wir eingeflochten. Für manche war das, was man erreicht hat, die Endstation, und für uns war das vielleicht auch die Zwischenstation. Dort haben wir angefangen, etwas aufzubauen, wo wir heute stehen, mit Leben und mit Glauben. Diese Sippschaft von Abraham, die hatte eine schwere Entwicklung. Man kann sagen, das ist eine Leidgemeinschaft. Terach, ich habe noch eine Folie mitgebracht mit so einer Genealogie, so ein Diagramm, wo die Namen aufgezählt sind. Es ist schwer zu lesen, aber die Namen, die umkreist sind, sind die auch für uns entscheidend. Das ist die ganze Entwicklung von Abraham, die ganze Dynastie, die Nachkommenschaft. Abraham hatte, Terach, der Vater von Abraham, hatte zwei Frauen. Normalerweise werden die Namen der Frauen auch genannt in der Bibel, wenn es um namhafte Männer ging. Fast überall sind die Frauen auch mit Namen genannt. Bei Terach ist keine von beiden Frauen genannt. Warum? Es ist untypisch. Ich weiß nicht warum. Aber hier fällt schon auf, es ist etwas nicht normal, was dazu geht. Und dann erlebt dieser Mann, dieser Terach, der Vater von Abraham, dass einer seiner drei Söhne stirbt. Der jüngste Sohn, Haran, stirbt. Buchstäblich heißt es in der Bibel, aus dem Hebräischen übersetzt, er starb angesichts seines Vaters. Das ist hart. Wenn dein jüngster Sohn, mit dem jüngsten verbindet man, macht man noch sehr viel, wenn dein jüngster Sohn angesichts seines Vaters stirbt, warum stirbt er? Wird nicht gesagt. Aber es ist eine Tragik, es ist ein Schmerz. Ein Schmerz, der das Herz des Vaters belastet. Und dann wird gesagt, dass dieser Terach bricht auf aus dem Land Babylonien, aus der Stadt Ur. Warum bricht er auf? Was zwingt ihn dazu? Sein Leid? Die Beziehung zu seinen Frauen? Das Verhältnis zu dem Umfeld in diesem Babylonienland? War da schon vielleicht auch Gott im Spiel? Hat Gott ihm etwas angedeutet und ihn angeschoben, aus Selbsthaftigkeit, die damals lebenswichtig war, ein Risiko zu starten, das fast dem Todesgleich ist? Was war da, dass dieser Mensch bereit war, aus Selbsthaftigkeit zu starten in eine Losigkeit? Da ist nichts mehr da. Man ist heimatlos, man muss sich alles erarbeiten, neu aufstellen und so weiter. Ein schweres Leid liegt auf diesem Mann und er bricht auf. Abraham ist auch ein Leidträger. Es wird gesagt, die zwei Söhne Abraham und Nahor nahmen sich jeweils Frauen. Wie die Frau von Nahor war, wird nie gesagt. Aber dass die Frau von Abraham kinderlos ist, das wird betont. Weil das spielt eine große Rolle für die Entwicklung der Persönlichkeit in der damaligen Zeit. Kinderlos sein ist einfach unten durch sein. Eine Strafe Gottes. Du bist nicht gesegnet. Du bist verflucht. Dein Leib ist verschlossen. Das ist eine schwere Last, mental. Aber auch für Frau sowieso, aber auch für Abraham, weil er muss auf etwas hin sein Leben ausrichten. Wozu arbeite ich? Wozu stelle ich mein ganzes Haus auf? Wer bekommt das Ganze, was ich hier mit meinen Händen erwirke? Diese Perspektivlosigkeit. Und dann noch die Dialoge mit der eigenen Frau, die Leid trägt. Und auch die Reflexion von der Nachbarschaft, von Verwandten. Deine Frau ist verflucht. Das alles auszuhalten. Auch Abrahams Leben war leidvoll. Und die Beziehung, wenn man so eine schwere Last in der Beziehung hat, ist auch nicht einfach. Wenn sie das schaffen, die zwei Männer, der Vater und Sohn, Terach und Abraham. Und da kommt noch ein Dritter ins Spiel, der Lot. Lot ist der Enkel von Terach, der Neffe von Abraham. Sein Vater ist gestorben, der jüngste Sohn von Terach, der Bruder von Abraham. Lot wächst vaterlos. Man weiß nicht genau, wie es im Einzelnen zugegangen ist mit seiner Mutter. Vielleicht hat sie einen anderen geheiratet. Nichts dazu geschrieben. Aber es ist ein schweres Schicksal, vaterlos aufzuwachsen. Man merkt schnell, dass die Bewegung ins neue Land keine leichte Bewegung ist, kein leichter Start ist. Mögen sich von der Nachbarschaft und allen anderen Menschen, die ihnen das Leben schwer gemacht haben, endlich mal loslösen, aber die mentale Last, die geht mit ihnen mit in das neue Land. Es ist kein einfacher Weg in das neue Land, den Abraham hier mit seinem Vater geht. Der Vater setzte sich in Bewegung. Und da wird sogar gesagt, buchstäblich übersetzt, und er zog Abraham, seine Frau Sarai und Lot mit. Er führte sie hinweg. Wie weit sie zugestimmt haben, weiß man nicht. Aber das öffnet die Bibel alles, wenn man so zwischen den Zeilen liest und ein bisschen auch am Text ganz genau die Übersetzung hinweg. Später wird von Abraham gesagt, er ging umher in diesem Land. Ungebunden, er suchte. Er wollte Fuß fassen, er ging umher. Sein Vater hat ihn schon weggezogen mit all dem Leid, den sie alle als Leidgemeinschaft getragen haben. Das alles spielt eine Rolle in den Segensspruch, den wir heute miteinander für das ganze Jahr thematisieren möchten. Denn auch unsere Geschichten sind oft ähnlich. Und niemand, der glücklich ist und der ein erfülltes Leben führt und viel Zustimmung von Menschen hat, kommt und sagt, Gott segne mich. Hier bin ich. Nach dem Motto, ich brauche noch ein bisschen mehr vom Guten im Leben. Kann nicht schaden. Menschen, die leidgeplagt sind, Menschen, die umherirren, geografisch und mental, Menschen, die sich voll verloren vorkommen, die arm sind im Geiste, aber auch so vielleicht, weil sie zu Armut getrieben werden, die suchen nach dem Segen. Die öffnen sich dem Segen. Die schreien nach dem Segen, wie Jabez. Meine Mutter hat mir einen Namen gegeben, der fast zum Verderben führt. Unter den schweren Schmerzen habe ich ihn bekommen. Gott segne mich, löse mich, dass ich nicht im Schmerzen leben muss. Das ist der Weg zum Segen eigentlich. Da erstrebt man den Segen, da sucht man den Segen, da kämpft man sogar um den Segen, wie Jakob das macht. Auch wenn listig, nicht okay, aber da wird deutlich, was für eine Feder in uns auf einmal sich aufmacht, wenn wir merken, wir kommen nicht alleine durch mit unserer Biografie, mit unserem Schicksal, mit unserer belasteten Vorgeschichte vielleicht von unseren Vorfahren her, wie auch immer sie gelaufen ist. Wir müssen frei sein. Wir möchten zur Bestimmung finden. Wir möchten gedeihen, wir möchten aufgehen und am besten am Ende die guten Spuren lassen, dass unser Leben was gebracht hat. Das schwingt alles in unserem Jahresspruch mit einher. Und wisst ihr, niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Niemand. Es gibt ein paar Abenteurer, aber auch sie kehren meistens zurück in die Heimat nach vielen Abenteuern. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Es ist immer ein Antrieb da, der uns dazu zwingt. Und der Herr sprach zu Abraham, der Vater ist gestorben in Haran, in der Endstation seines Vaters, in der Zwischenstation von Abraham. Nun muss Abraham sich entscheiden, was macht er mit dem Erbe von dem Vater, der geflohen ist und mitgenommen hat. Und der Herr sprach in dieser Zwischenstation, der Endstation von Terach und Zwischenstation von Abraham, geh aus diesem Land und aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters, aus dem Haus deines Vaters, was es auch immer bedeutet, psychologisch und seelsorgerlich, in das Land, das ich dir jetzt zeigen werde. Und darauf kommt es an. Und dieser Mann, der wurde gepackt. Gepackt von diesem Spruch. Gepackt von der Perspektive, die in diesem Wort Gottes steckt, irgendwo verborgen noch. Er wurde gepackt. Er wollte wahrscheinlich wachsen, hinaus über sich selbst, über sein eigenes Leid, über das Leid seines Vaters, das richtig vielleicht einzementiert ist in dieser Geschichte, in dieser Familie. Die zwei nicht genannten Frauen des verstorbenen Vaters, die sind auch irgendwo mit dabei. Abraham hat mit ihnen auch irgendwie zu tun. Er spürt also nach vorne, das, was Gott ihm sagt, da ist mehr drin. Und er wagt es zu vertrauen. Er wagt es aus neuer Sesshaftigkeit in dem Zwischenland auszusteigen und sich aufs Neue Gott anzuhängen und ein Herrgehender zu werden. Und interessanterweise, dass Gott ihm diesen Segen zuspricht, in dieser Begegnung schon, aber er wird das immer mehr konkretisieren in weiteren Jahren, wie er mit Gott, mit Abraham unterwegs ist. Gott schließt mit Abraham mehrmals den Bund, nicht nur einmal. Es ist eine Geschichte, wie Gott mit Abraham seelsorgerlich fein umgeht. Und nur so reift Abraham und nur so wächst er. Nur so wird er das, was er geworden ist. Und zwischendurch sagt Gott, komm mal heraus aus deinem Zelt, du Leidtragender, der du von der Kinderlosigkeit geplagter, die auch deine Frau mit dir kommuniziert und ihr beide das auszutragen habt, komm heraus aus dem Zelt. Ich habe dir den Segen versprochen, aber ich schließe mit dir auch einen Bund. Schau mal zum Himmel hin. Da sind unzählige Sterne. Siehst du die? So viele Kinder wirst du haben, so viele Nachkommen aus einem Sohn, den ich dir geben werde. Merkt ihr, wie großzügig ist Gott seelsorgerlich, aber auch eigentlich humorvoll, oder? Das ist ein Witz. Hier leidet einen weil er kein einziges Kind hat, er würde sich nur ein einziges wünschen. Und selbst wo Gott ihm sagt, du wirst ein bekommen, dauert es noch 25 Jahre, bis er das bekommt. Und hier wird gesprochen, du wirst unzählige Nachkommen bekommen. Das ist fast Humor drin bei Gott, aber muss man es mal entdecken. Wie lockt uns Gott? Wie Gott mit uns umgeht? Wie großartig und wie genial sind seine Gedanken, viel weiter als unsere. Wir schauen auf die Tatsachen, auf hier und jetzt, auf das, was wir jetzt fühlen, was wir jetzt geworden sind. Wir sehen nicht alles, was Gott uns eigentlich schon irgendwo angedeutet hat oder auch unseren Leuten schon etwas aufs Herz gelegt hat und wir damit auch unterwegs sind. Was er auch schon uns nach vorne gezeigt hat, daran denken wir nur selten. Meistens sind wir in hier und jetzt verfangen, wie wir fühlen, wie wir sehen, wie wir eben leben. Ich werde im Laufe des Jahres immer wieder das Thema Segen angehen, den Predigten, und möchte gerne euch noch ein bisschen weiter in dieser Predigt heute führen, zu einem Ergebnis für heute. Lasst uns kurz anschauen, wo wir persönlich herkommen. Wo ist unser Ur? Wo ist unser Haran? Wo ist unser Kanan? Wo will es werden vielleicht? Wie ist die Perspektive Gottes mit dir, mit deinen Nachkommen, vorangehenden Generationen? Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, auch unsere Gemeinde. Du bist so und so viele Jahre alt. Und das bist du heute. Aber du warst ein anderer und du wirst noch ein anderer werden. Du bist geboren in eine bestimmte Familie. Du bist mit bestimmten Menschen aufgewachsen. Bestimmte Menschen haben dich geprägt. Du bist geworden, das, was du geworden bist, dank dieser Menschen. Mit all dem Guten und mit all dem, was auch nicht gut war. Das bist du geworden und bist heute damit unterwegs. Und du bist einer, der nach vorne lebt. Du kannst dich noch weiter entfalten. Du kannst noch ein anderer werden, wenn nicht ganz anders. Wo stammt denn deine Eltern her? Welche Spuren haben sie hinterlassen? Welche Rolle spielt ihre Geschichte für deine Geschichte? Welche Rolle spielt auch der Glaube da bei deinen Eltern, aber auch über deine Eltern zu dir hin? Was ist aus der Geschichte deiner Eltern und der Vorfahren von den Eltern zu dir übergekommen? Was hat dich bereichert? Was hat dich mehr herausgefordert oder vielleicht auch belastet? Das kann man sicherlich auch auf die Gemeinde übertragen. Die Gemeinde kommt von irgendwoher. Die war nicht auf einmal da. Die ist entstanden durch viele Menschen. Und heute, im nächsten Jahr, feiern wir 80 Jahre. 80 Jahre wird unsere Gemeinde alt. Unsere Vorfahren, Generationen vor uns haben sie gegründet. Haben sie geprägt, haben eine Vision gehabt, haben einen Lebensstil gehabt, haben einen Glaubensstil gehabt, haben gegeben, was sie empfangen haben. Und hier und da sind sie aufgebrochen, aber hier und da sind sie auch stehen geblieben. Wir sind in einer Entstehungsgeschichte und in einer Entfaltungsgeschichte und in einer Segensgeschichte Gottes mit uns unterwegs. Ja, wo war dein Haran? Die Zwischenstation. Und gab es von Gott bei dieser Zwischenstation eine Begegnung, wo du gesagt hast, die hat mich verändert. Da habe ich etwas verspürt, etwas aufgenommen, was mein Leben ab da anders geprägt hat, anders erfüllt hat. Und bis heute wirkt das noch mehr oder weniger. Und bist du noch auf deinem Weg zu deinem Kanaan? Zu dem, was du mit Gott festgemacht hast, wofür damals Gott dein Herz brennen lassen hat. Bist du noch damit verbunden? Ist das für dich noch aktuell und wichtig? Bist du noch damit unterwegs? Und sind wir noch als Gemeinde damit unterwegs, was unsere Väter hier bei der Gründung eigentlich sich gedacht haben? Sind wirklich aus einer Leitsituation geflohen, aus dieser Zeit der Zerstörung und der Verfolgung und der Vertreibung. Die waren Flüchtlinge. Die sind aus Ostgebieten hergeflohen und haben sich mit großer Mühe niedergelassen und Fuß gefasst und lange Zeit gebraucht, um hier einigermaßen ihre Existenz aufzubauen. Und unter anderem haben sie auch die Gemeinde gegründet, mit der Hoffnung, ein Zuhause zu haben, eine neue Heimat für sich und für die Kinder und für die Enkelkinder. Sich wohlfühlen, sesshaft sein, nicht mehr vertrieben sein, einen Status entwickeln, eine geistliche innere Heimat haben, Gott feiern, von Gott geführt und gesegnet zu sein. Das war bestimmt für sie ein wichtiges Thema. Ich sage so, weil der Segen Gottes möchte unseren Blick immer wieder neu mit Gott in Verbindung bringen. Er ist nicht auf einmal, zack, auf jetzt, hier und jetzt da. Es ist eine Entwicklung. Und auch für uns als Gemeinde, wenn wir diesen Spruch in diesem Jahr miteinander begleiten und bewegen müssen. Wo stehen wir als Gemeinde? Was ist uns wichtig heute? Was haben wir aus dem Blick verloren? Was ist für uns selbstverständlich? Was haben wir vergessen? Was haben wir aufgegeben? Woran denken wir gar nicht mehr? Oder was Neues fesselt unseren Blick und beansprucht die ganze Energie? Wofür leben wir und wirken hier vor Ort in diesen Tagen, in diesen Jahren? Auch bei dem Gebetsmorgen vor 9 Tagen am Freitag haben wir ein Bild gehabt dazu, weil wir auch diesen Gedanken des Jahresspruchs ein Stückchen bewegt haben. Ich bitte noch ein weiteres Bild zu zeigen, Juri. Ein sehr vitales Bild, eine Wurzel, eine starke Wurzel, eine Wurzel voller Leben. Die erhebt sich von unten, die möchte zur Geltung kommen, die möchte sich entfalten, die möchte Leben spenden. Eine Wurzel, die eine Decke durchbricht. Eine steinerne, ja eine betonierte Decke, etwas, was fest geworden ist, verkrustet, nicht mehr gesehen, nicht mehr beachtet vielleicht. Oder die Dinge der Selbstverständlichkeiten. Man kommt, weil man kommt, man tut, weil man tut, es glaubt sich, es singt sich, es betet sich. Und diese Wurzel voller Kraft, voller Verheißungen, voller Lebendigkeit Gottes, die erhebt sich und durchbricht diese Decke und macht sich bemerkbar und wirbt für das Leben, wirbt für die Vitalität Gottes, für die Verheißung Gottes. Wie du warst zu aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit, egal was heute uns fesselt und die Kraft nimmt und uns lähmt. Egal wie wir uns an Dinge heute gewöhnt haben oder wie vielleicht wir uns unwürdig und fehlerhaft vorkommen, kraftlos. Und zahlenmäßig sowieso sind wir nicht so gut dran. Diese Wurzel erhebt sich voller Verheißung Gottes, wie er war zu aller Zeit, so ist er in Ewigkeit und auch im Jetzt. Und er möchte das uns erleben machen. Wenn er schon diesen Spruch gibt, ich gebe euch Segen und ihr sollt Segen sein, dann ist es nicht aus unserer eigenen Kraft. Aber es ist auch nicht etwas, was von alleine geschieht. Dem muss man sich öffnen. Danach muss man suchen. Dafür muss man sich aufmachen, persönlich und als Gemeinde, in dem, wie wir sind und in dem, wie wir stehen. Und das ist ein Aufbruch nicht zum Verfluchtsein und zum Eingehen und zum Versanden, sondern zum Weiterkommen, zum Finden und zur Entfaltung zu bringen. Und Segen ist auch etwas, was uns immer wieder das neue Gottes vor Augen führt. Und durch diese Erkenntnis des neuen Gottes, weil Gott uns aktuell beschenkt und überrascht und begegnet, durch dieses Neues schenkt Gott uns auch immer wieder neues Selbstbewusstsein, persönlich und als Gemeinde. Egal wie die Zeiten davor waren, wir werden neu kreiert in unserem Selbstbewusstsein, weil Gott uns begegnet und sagt, ich will, dass du jetzt gehst in das Land Kanaan. Und das verleiht uns auch den Mut und auch das Vertrauen, Schritte zu wagen. Und das macht uns auch handlungsfähig, unterwegs ins Neue zu sein und dieses Kanaan zu erreichen, was auch immer das für uns persönlich und als Gemeinde bedeuten mag. Es gibt eine größere Bestimmung von Gott, als die, die wir uns selbst vielleicht zugedacht haben oder die wir eingenommen haben. Gott möchte uns immer wieder erneuern. Ich werbe euch dafür. Mit dem Segensspruch für dieses Jahr und mit den aktuellen Impulsen, die wir immer wieder von Gott bekommen. Denn unsere Bestimmung sollte maximal aufgehen für uns selbst und für die anderen Menschen. Wir sind miteinander unterwegs. Wir versuchen vieles zu tun. Wir bemühen uns. Wir gestalten unser Leben. Auf unserem Gemeindelogo steht sogar Leben gestalten. Das ist uns wichtig, dass wir leben miteinander. Wir gehen zu den Menschen, indem wir Indoor-Spielplatz anbieten, indem wir Ausstellungen kreieren hier, Konzerte machen, beten für Personen, beten für Menschen in der Umgebung, im Land, in der Welt. Wir treffen uns in verschiedenen Kreisen und sprechen auch mit Menschen über den Glauben. Aber lass uns das nochmal neu unter dem Gedanken tun, dass Gott uns das alles segnen möchte und ganz neu erfrischen möchte und supporten, unterstützen möchte mit dieser neuen, anbrechenden Kraft, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht aus eigener Kraft das machen und dass wir uns dessen bewusst sind. Er ist unser Segen. Er macht uns zum Segen. Er ist der, auf den es ankommt. Wir sind mit ihm am besten unterwegs. Abraham wurde 175 Jahre alt. Und das heißt von ihm buchstäblich in den letzten Zeilen seiner Geschichte, er verschied und starb im guten Alter, alt und der Tage satt und wurde versammelt zu seinen Vorfahren. Das wünsche ich uns allen. Dir persönlich und uns als Gemeinde, dass wir satt werden an dem, was Gott uns geschenkt hat. Und ruhig auch dann sagen können, es hat was gebracht. Es war gut. Es ist optimal aufgegangen. Der Weg des Vertrauens ist ein Wagnis. Aber die Frucht, die wächst und spricht für sich, die bleibt.